Herzlich willkommen zu Praktisch Theologisch Kirche, dem Podcast mit Kaya Kaiser, Michael Herbst und mir, Benny Limbeck. Hallo erstmal, ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Wir starten in eine neue Staffel. Das ist jetzt schon insgesamt die 10. Staffel, die wir aufnehmen. Das ist ein ganz großes Privileg mit euch beiden. Danke an der Stelle. Und es ist unsere 2. Staffel, die wir mit Gästen aufnehmen. Also ganz bewusst uns auf Gäste ausrichten. Unsere Haltung ist da, wir überlegen, welche Menschen finden wir faszinierend, beachtlich und sollten mit ihnen ins Gespräch kommen, damit noch mehr Menschen von ihnen erfahren. Und in dieser Staffel kommen diese Menschen dann zu Wort. Deswegen freue ich mich jetzt mit euch, Kaya und Michael, diese Staffel eröffnen zu können mit einem ganz besonderen Gast, nämlich Thomas Schiermacher. Den dürfen wir jetzt bei uns begrüßen. Hallo, Herr Schiermacher.
Ja, hallo. Herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ich möchte Sie jetzt unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vorstellen. Das braucht jetzt einen Moment, weil da kommt ein bisschen was zusammen in Ihrer Biografie. Das Wichtigste zuerst, Sie sind Christ und seit 1985 mit Ihrer Frau Christine verheiratet. Die soll hier auch erwähnt werden. Sie ist Islamwissenschaftlerin. Das ist insofern spannend, weil Sie das jetzt nicht sind, aber Sie sind vierfach promoviert, nämlich in ökumenischer Theologie, in Kulturanthropologie, in Ethik und in Religionssoziologie. Daneben haben Sie noch 3 Ehrenpromotionen aus den USA und aus Indien. Sie sind Erzbischof einer internationalen unabhängigen anglikanischen Gemeinschaft mit reformierter und charismatischer Ausrichtung. In dieser Funktion arbeiten Sie eng mit der Communio Messianica zusammen, die Gläubige und Kirchen mit orientalischem Hintergrund in 75 Ländern vernetzt. Seit 1986 haben Sie verschiedene Lehraufträge wahrgenommen und bis heute sind Sie außerordentlicher Professor für Religionssoziologie an der Staatlichen Universität des Westens in Timișoara in Rumänien und Sie haben einen Lehrauftrag für Menschenrechte und Religionsfreiheit an der Universität Oxford, dem Regent's Park College. Sie sind Präsident des Internationalen Rates der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte in Frankfurt und Co-Präsident von Religions for Peace in New York. Von 1996 bis 2018 waren Sie Rektor des Martin-Butzer-Seminars, einer theologischen Hochschule für Berufstätige mit Studienzentren in verschiedensten Ländern. Und noch einiges anderes. Auf ein paar Sachen werden wir heute noch zu sprechen kommen. Aber jetzt ganz am Anfang, Herr Schiermacher. Also oder noch einmal kurz einen Schritt zurück, damit es alle einmal gehört haben. Herr Erzbischof, Professor Dr. Theol, Dr. Phil, Dr. Mult, Thomas Paul Schiermacher. Wir haben am Anfang ein paar Fragen an Sie, die wir auch allen anderen Gästen stellen werden. Frage Nummer 1. Was begleitet Sie gerade durch den Alltag? Ein Buch, eine Serie, Musik oder ein Podcast? Und warum lässt Sie das nicht los?
Ja, ich bin ein äußerst friedlicher Mensch und kriege sehr schnell Depression. Ich habe sehr viel Friedensarbeit gemacht, Leute an einen Tisch gebracht und kriege immer furchtbare Depressionen. Wenn sowas schiefläuft, bin im Moment ganz nervös, was da mit Grönland läuft, ja, als wenn es mich persönlich anginge. Und das da ist, was mir gegen Depressionen hilft, klassische Musik, die ich oft stundenlang höre bei der Arbeit, bei den Reisen. Ich habe also ständig hier jetzt neuerdings die Apple-Knöpfe im Ohr, früher natürlich andere Methoden, ja. Und im Moment höre ich also alle Klavierkonzerte und Sinfonien von Mozart durch, alle hintereinander weg, ja. Und das ist, aber wenn's dann noch schlimmer wird, dann ist für mich christliche Musik aller Art, von ganz altkirchliche Tonnage bis hin zu ganz modernen Sachen. Das ist für mich, wie ich Theologie aufsauge, ja.
Ich sage Borussia Dortmund. Was sagen Sie?
Tja. Also zu Fußball, Borussia Dortmund, würde ich ja nicht viel sagen. Aber etwas, was ich zufällig weiß, weil es mich mal beschäftigt hat, Borussia Dortmund ist aus einer Abspaltung von einer katholischen Jugendorganisation entstanden, Anfang 1900, irgendwas, 7, 9 oder sowas, die der Meinung waren, der liebe Gott ist gegen Fußball. Und da muss ich immer dran denken, wenn ich Borussia Dortmund sehe, wie doof können Christen sein? Entschuldigung, ja. Und nur, dass wir natürlich da, wo wir heute dasselbe machen, das nicht merken, da werden dann in 50 Jahren die Leute den Kopf schütteln und sagen, wie konnten die nur, ja. Und die katholische Kirche hat natürlich zum Glück auch ihre Ablehnung des Fußballs längst aufgegeben, ja.
Wenn alles möglich wäre, wie sähe Ihr nächster Tag aus?
Ja, das ist ich weiß nicht, ob die Frage erlaubt ist. Die sehe so aus wie mein Weihnachten dieses Jahr. Da hatte ich schon Sonntag. Ich bin nämlich an Weihnachten auf den Falklandinseln gewesen, in einer wunderschönen anglikanischen Kathedrale. Ich habe natürlich am Gottesdienst da mitgemacht. Ja. Draußen direkt Blick auf Felsen und Meer, wenn man aus dem Fenster guckte. Und wenn man hinkommt, umgeben von Pinguinen und Robben. Also das fand ich, dieses Zusammenspiel von Schöpfung einerseits, ja, und alter Kirche, das fand ich schick, ja.
Letzte Frage in diesem Blog. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, mit Ihrem jüngeren Ich zu sprechen, was würden Sie ihm raten?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich komme aus einer sehr frommen Familie und würde meinem jüngeren Ich raten, sich mehr darüber im Klaren zu sein, dass in kirchlichen Gremien, auch in, ich habe ja nur viel mit der frommen, mit der evangelikalen Welt zu tun gehabt, auch in ganz frommen Gremien, de facto mindestens die Hälfte schlicht und einfach Politik ist. Ja, und nicht geistliche Versuche, was zu ändern. Ja. Also diese Illusion, die ich lange gehabt habe, dass zumindest der Schwerpunkt geistliche Interessen sind und das andere zweitrangig, das würde ich in den frömmsten Gremien bis an die ganze Spitze, wo ich ja drin gesessen habe, würde ich sagen, das muss man viel nüchterner sehen. Ich würde nicht einfach nur sagen, dass es menschlicher zugeht, als man denkt, sondern dass oft die Methoden klassische politische Methoden sind. Herr Professor Herbst, Sie werden mir aus Ihren Gremien das sicher zustimmen können, ja, dass oft ein Kurs in wie gehe ich mit Politikern um einem mehr helfen würde, als ein Handbuch zu beten oder ich weiß nicht was, ja.
Würde ich jetzt gerne widersprechen, aber ich kann es nicht.
Ja. Ja.
Danke Ihnen fürs Beantworten der Einstiegsfragen. Kommen wir zu ein paar Sachen, die uns ins Auge gefallen sind. Also mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass Sie Gastvorlesungen gehalten haben an sehr vielen Universitäten und bei Fachkonferenzen und Sie etwa 50 Länder im Jahr bereisen sollen. Und da kann ich mir nur dunkel ausmalen, wie viel Arbeit das ist, wie viel Energie das braucht. Wie schaffen Sie das, das alles unter einen Hut zu bekommen? Haben Sie da ein Privatflugzeug? Schlafen Sie überhaupt? Ja. Was ist Ihr Geheimnis?
Ja. Also zunächst muss man ja sagen, immer wenn man sieht, dass einer irgendwas sehr viel ist, sieht man nicht, was er nicht macht. Ja? Also ich habe mit ungezählten Hochschulinstitutionen zu tun gehabt, aber ich habe nie, wie Sie, Professor Herbst, irgendeine Langzeitprofessur gehabt. Ja? Was mit all den Nachteilen, die das wieder mit sich bringt. Gut, in Timișoara, da bin ich jetzt seit 20 Jahren oder so, aber da bin ich einmal im Monat, das ist natürlich auch noch was anderes und ich beaufsichtige Promotionen und so weiter. Das ist natürlich was anderes als die Knochenarbeit in Hochschulgremien. Ja? Und ich deswegen würde ich sagen, man ist, wie man ist und jeder, der irgendwelche Stärken hat, kann die ausspielen, wenn er weiß, welche Schwächen das mit sich bringt. Und die Schwächen haben meine Mitarbeiter aufgefangen. Ja, also wenn Sie erleben, ich bin 25, werde ich nie wieder machen, in 70 Ländern gewesen. Da jetzt ziehen wir mal Europa an, blieben also 50 Außereuropäische zurück. Und dann würden Sie bei den Reisen sehen, dass ich von Termin zu Termin gehe, da meine Stärken ausspiele, aber ansonsten blind durch den Tag gehe. Das heißt, die beiden Mitarbeiter, die mir mit sind, die gehen mit mir zum Auto. Ich frage gar nicht, wo gehen wir denn jetzt hin? Ich kriege dann irgendwann gesagt, jetzt kommt als nächstes der und der Minister und kriege ein Blatt in die Hand, worum es da geht. Ja. Wenn ich das alles selber organisieren müsste, dann käme meine Nachteile zum Tragen, was Organisieren betrifft, was Stetigkeit betrifft, Sachen, die also, ich habe zum Beispiel überhaupt keine Kontaktdaten, die haben alle meine Mitarbeiter. Ja, also wenn ich jetzt Sie kontaktieren wollte, dann sage ich, dass ich Ihnen schreiben möchte und entweder machen die das dann oder machen wir buchstäblich auf meinem Computer das auf und ich schreibe was rein. Ja. Und ich habe allerdings von sehr früh an Glück gehabt, Strukturen in Strukturen arbeiten oder aufbauen zu können, in denen sowas möglich war. Ja. Hm. Und das wäre für mich auch eine ich bin vom Typ her, wie man sich fast denken kann, ein Gründer. Ich habe als junger Evangelikaler erlebt, als ich 34 wurde, ich Vorsitzender der Bonner Allianz. Und als ich das erste Mal was sagte, sagten dann da die älteren Brüder, warum eigentlich immer die jungen Leute so viel reden müssen. Und für mich war damals 34, ich fühlte mich uralt, ja, mhm. Und hatte schon, wer weiß, was alles auf die Beine gestellt, ja. Und das hat dazu geführt, dass wir viele neue Sachen angefangen haben und da gleich andere Strukturen drin haben. Ja, ich würde rückblickend selbst auf der internationalen Ebene das sogar sehr kritisieren, dass Christen zwar pausenlos von den Geistesgaben reden, aber das de facto nie wirklich umsetzen. Ja. Dass ich in vielen Management-Handbüchern dann am Ende mehr darüber finde, Schuster, bleib da dein Leisten und lass das, was du nicht kannst, andere machen. Ja, mhm. Ich lese selten mal in einem Handbuch für Pfarrer, für Pastoren, was für eine Katastrophe das ist, wenn man meint, man könnte alles. Ja, und ist der ideale Architekt und der ideale Finanzmensch und der ideale sonst was, der ideale Seelsorger und hält dann noch tolle Predigten. Ja. Also und das dadurch, dass wir diese neuen Strukturen hatten, haben wir das da schon sehr stark umgesetzt. Und wenn ich diese Entlastung im Bereich operatives Geschäft, Admin, nicht gehabt hätte, dann wäre ich grandios gescheitert, ja.
Sie haben jetzt schon Ihre Vernetzungsarbeit angesprochen und ein bisschen Einblick gegeben, dass Sie da auf ein Team zurückgreifen können, was Sie da in Ihren, also Sie freistellt, dass Sie Ihre Stärken ausspielen können. Sie haben die meisten Länder der Erde schon besucht und viele der Regierungschefs und religiösen Führer getroffen. Aber das ist ja die eine Seite, dass es von Ihnen aus funktioniert. Das ist ja die andere Seite, dass Ihnen auch Gehör geschenkt wird oder dass Sie eingeladen werden und nach Ihrer Meinung gefragt werden. Warum schenken Ihnen diese Menschen Gehör?
Also das sind natürlich zwei Ebenen. Das eine ist eine ganz praktische Ebene. Sie haben das eben schon das Vernetzen genannt. Ich bringe das immer auf den kurzen Nenner. Nur ein kleines Netzwerk kann sich mit einem großen Netzwerk verbinden. Ja? Einzeltäter sind selten Netzwerker. Ja? Und man muss schon selber in einem Netz arbeiten und dann mehrere Leute vernetzen. Ja? Und da kommt, und das spielt natürlich eine Rolle, gerade wenn man die Obersten der Obersten trifft, dass die ja selten, sagen wir mal, einen Termin selber machen. Ja? Hm. Also braucht man Leute, die mit denen, die einen Termine machen, arbeiten und die müssen den Kontakt halten. Und das ist das eine, dass wir das seit Jahrzehnten systematisch gemacht haben, dass solche Leute einen Ansprechpartner auf meine Seite haben, die Zeit, sagen wir mal ganz plump, die dafür bezahlt werden, dass sie solche Dauerkontakte haben. Ja? Mhm. Weil ab einer gewissen Verantwortung ist es schon technisch nicht mehr möglich, allen Leuten, die man kennt, nur eine E-Mail zum Geburtstag oder eine SMS zum Geburtstag zu schicken. Ja? Das ist alleine schon so viel. Und ich habe zum Beispiel einen Mitarbeiter, der jedem Staatschef, der gewählt wird oder neu reinkommt oder wiedergewählt wird, einen Gratulationsbrief schickt. Ja. Wäre völlig unmöglich für mich, ja. Und so, jetzt kommt aber die andere Seite. Das ist natürlich leider Gottes gerade heute sehr aktuell in der negativen Seite. Diese Welt lebt am Ende vom Vertrauen. Das ist natürlich Christen zutiefst vertraut, weil wir wissen, am Ende des Tages uns ist unsere Beziehung Gott vertrauen, ja, Glaube, ja, wir sind eben nicht, wir unterwerfen uns nicht, Islam, wir haben nicht die große Erleuchtung, Buddha, unser Zahlbegriff ist Glaube und darüber laufen auch die Beziehungen. Ja, sicher, die Ehe aus der rechtlichen Institution ist ganz wichtig, aber am Ende lebt sie von Vertrauen und wenn das tot ist, dann hilft auch alles andere nichts mehr. Und das, denke ich, das ist das Geheimnis, wenn man hinter verschlossenen Türen mit wichtigen Leuten redet. Einmal kann man so ein Vertrauen natürlich nicht machen und kaufen, das kann ich manchmal auch nicht so ganz erklären, aber ich kann was dafür tun, dass es nicht missbraucht wird. Ja, und das ist halt die Geschichte, die Leute denken manchmal, weil von mir so viel in die Presse rausgeht, da ein bisschen anders, aber im Regelfall sind eben die Sachen, die da besprochen werden, hinter verschlossenen Türen, die bleiben eben auch da. Und gerade beim interreligiösen Dialog habe ich in meinem eigenen Klientel in der evangelikalen Welt natürlich sehr viel auch Kritik erfahren, weil dafür so wenig Verständnis da ist, dass das erstmal eine Vertrauensbeziehung ist. Und wenn mir dann ein bedeutender arabischer, islamischer Führer erzählt, dass er ein Spezialist in Weinkenntnissen ist, ja, dann weiß ich, wir sind auf dieser Vertrauensebene angekommen, weil er aber auch eben davon ausgeht, dass ich das nie irgendwo ausnutze. Ja. Und da glaube ich, dass echte Führungskräfte im christlichen Bereich auch eine große Aufgabe haben, weil nur die mit anderen Top-Führern auch gerade solche privaten Sachen besprechen können, die anderen überhaupt nie offenbaren würden, ja, weil es dann einfach eine Geschäftsbeziehung ist. Und da bin ich wieder beim Ersten. Da ist dann gleichzeitig sehr hilfreich, wenn man die administrative Ebene aus dem Weg hat, ja. Wenn man dann wirklich weiß, ich kann mich auf die Gespräche konzentrieren, das ist das hier und muss nicht gleichzeitig irgendwelche... Ich meine, mal ganz ehrlich gesagt, das ist bei jedem Bundestagsabgeordneten so. Sie müssen einmal sicherstellen, dass meine Mitarbeiter eine super Beziehung zu den Mitarbeitern des Abgeordneten haben. Und das ist 90-95% der Beziehung. Ja. Weil weder ich habe die Zeit, noch der Bundestagsabgeordnete jede Woche einmal kurz zu plauschen, damit die Beziehung irgendwo warm bleibt. Ja. Man muss diese Sachen aus dem Weg räumen. Aber wenn man dann eben redet, dann ist meine Erfahrung, ist das eben auch eine sehr merkwürdige Mischung aus hoher Politik. Ich meine das jetzt auch mit Religionsführern aus solchen Sachen und sehr, sehr privaten, sehr, sehr privaten Dingen. Ja. Aber es gibt halt natürlich auch das Element, das, was man Chemie nennt, was man nicht erklären kann, dass bestimmte Leute einfach sofort miteinander warm sind und nach 10 Minuten mittendrin sind und andere können sich zusammensetzen und die können monatelang eng zusammenarbeiten und sind immer noch wie Feuer und Wasser. Ja.
Ja. Eine Aufgabe, die Sie bis 2024 innehatten, war, dass Sie Generalsekretär der weltweiten evangelischen Allianz waren, die 600 Millionen evangelische Christen vertritt, die zu Kirchen gehören, die 143 nationalen evangelischen Allianzen angeschlossen sind. Was würden Sie sagen, passiert im Christentum weltweit, was aber hier in den deutschsprachigen Ländern gar nicht so auf dem Schirm ist?
Ja gut, das ist natürlich eine Menge. Ich sag jetzt mal ganz kurz das, was ich eigentlich nicht sagen will, aber notwendigerweise sagen muss. Also ich bin Gott sehr dankbar, dass ich 24 so krank wurde, dass ich zurücktreten musste, weil ich mich eigentlich für den Großkampf im Fall der Wiederwahl von Trump gewidmet hat. Ja. Mhm. Und in der ersten Periode war ich noch nicht Generalsekretär, aber ich war ja stellvertretender Rang, da hat es also regelmäßig geknallt. Und jetzt bin ich also dank Gottes Fügung friedlich noch aus dem Weg gegangen. Das ist natürlich eine enorme Verschiebung, die in der evangelikalen Welt stattfindet und die dank des Einflusses von Amerika überall rüberschwappt. bei allem, was man an den Evangelikalen kritisieren kann, war Religionsfreiheit seit 1846, Gründung der Allianz, immer top. Ja? Und nicht nur für Evangelikale, sondern 1849 waren die das erste Mal im Einsatz für Orthodoxe, für nicht-russisch-orthodoxe Orthodoxe im Russischen Reich und haben dafür den Zar besucht und dann sind sie beim Sultan gewesen und so. Und Evangelikale waren für die Trennung von Kirche und Staat, waren gegen die Staatskirche, deswegen hat es ja auch in unserer Geschichte hier oft geknallt. Selbst wenn man jetzt, sagen wir mal, die Gnadenaufbewegung nimmt, so nett und fromm die teilweise war, die wollten keine Staatskirche. Das wollten die nicht. Ja, die wollten, dass die Leute persönlich aufgrund von persönlichem Glauben zur Kirche gehören, auch wenn sie keine Freikirche werden wollten. Ja. Und das ist jetzt in Amerika im ganz großen Stil im Kippen, dass man plötzlich wieder diffus, keiner sagt so christlicher Staat, aber irgendwie sowas in die Richtung will und dabei gleichzeitig keine konsistente Ethik hat, geschweige denn Ethiker, auf der man sowas aufbauen könnte. Ja? Wo man jetzt sagen würde, okay, das beinhaltet, das sind die Grundwerte eines christlichen Staates oder sowas, ja, sondern das und die Evangelikalen weltweit wollen das eigentlich nicht. Es ist eine Katastrophe, weil die Mehrzahl, und jetzt komme ich mal auf das Richtige, natürlich inzwischen im globalen Süden lebt und weit entfernt davon ist, dass die Regierung christlich ist, geschweige denn ein christlicher Staat ist ja dann immer noch offen, ist eigentlich ein katholischer Staat oder ein evangelischer, lutherischer Staat oder ein reformierter Staat. Das weiß ja auch die AfD nicht. Wenn die so reden, was sie eigentlich für einen wollen, einen christlichen Staat hat es ja nie gegeben. Der war dann immer an eine bestimmte Kirche gebunden und das war dann immer super für diese Kirche und blöd für die anderen. Ja? Und Deutschland ist mit den Preußen so ein bisschen eine Ausnahme, obwohl es da ja mit dem Kulturkampf auch genügend geknallt hat. Ja? So, und die weltweite, die hunderten Millionen, die im globalen Süden in den wachsenden Kirchen sind, wollen das eigentlich, haben aber keine Infrastruktur, sich darüber zu wehren. Und die melden sich jetzt sehr viel bei mir, weil wir über das Internationale Institut für Religionsfreiheit und die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, wir können natürlich unabhängig davon, unabhängig von Amerikanern, da noch eine Menge zu tun. Aber eigentlich müssten die jetzt den großen Aufstand proben und sagen, das hat mit uns nichts zu tun. Aber dafür fließt leider aus Amerika zu viel Geld. Und das wird aus meiner, das ist ja vielleicht jetzt komisch, wenn der ehemalige Generalsekretär der weltweiten Allianz das sagt, das wird zum großen Bruch führen. Nicht nur mit Grönland, mit der NATO, ja. Schon jetzt ist es natürlich so, dass die Evangelikalen Europas und die Amerikas bis zum Zweiten Weltkrieg waren die sich ja auch nicht, solange das mit Rassismus und so alles nicht richtig geklärt war, waren die sich ja auch nicht grün. Ja? Mhm. Und da kommen wir jetzt auch wieder hin zurück. Ich sage auch ganz offen, dass ich persönlich schockiert bin mit alten Freunden, mit denen ich zusammengearbeitet habe, oft natürlich älter als ich, die immer gegen Rassismus waren und plötzlich ist das in Amerika wieder entweder in oder aber es wird totgeschwiegen, was da so kommt. Ja. Ich wünsche mir, dass die Kirchen im globalen Süden bereit sind, ihre eigenen Netzwerke aufzubauen, unabhängig von den Finanzen und den finanziellen Strömen, die ja glücklicherweise insgesamt zurückgehen. Ja. Also das fehlende Geld der deutschen Landeskirchen macht sich ja in dem globalen Süden genauso wie bemerkbar. Das Ende von US-AIDS macht sich bemerkbar, weil viele fromme Organisationen in Amerika de facto ihr Geld vom Staat kriegten, was natürlich die Empfänger gar nicht wussten. Und plötzlich ist das weg. Ja, das ist vielleicht, wenn es die Zeit erlaubt, noch ein völlig anderes Stichwort, obwohl Sie vielleicht da nochmal später einhaken wollen. Gleichzeitig ist die große Herausforderung, dass im globalen Süden die Kirchen zum Teil förmlich explodieren und völlig unvorbereitet sind, was die Ausbildung der Leiter. Ich sage jetzt mal gar nicht die theologische Ausbildung der Pfarrer und Pastoren. Das ist dann nochmal eine Nummer draufgesetzt. Aber überhaupt jede Art von von Ausbildung der Leiter beinhaltet, weil immer weniger aus christlichen Familien kommen und da noch irgendein Background mitbringen. Und wenn im Staat, in den Staaten selber keine offizielle christliche Struktur da ist, also wenn ich an den Iran denke, was sind das? 1 Million sind es mindestens. Die können natürlich keinerlei wirkliche Strukturen aufbauen. Und damit ist die Frage, wer leitet eigentlich diese Hausgemeinden, völlig in der Luft. Und das ist die große Herausforderung, die sehr viel positives Potenzial hat, eine völlig neue Generation von christlichen Leitern hervorzubringen, die übrigens, das sei auch gesagt, an unseren Trennungen evangelikal, liberal, freikirchlich, landeskirchlich nicht die Bohne Interesse haben. Die wissen überhaupt nicht, worum es da geht. Ja. Und die sind im Schnitt, sind die auf der einen Seite, was soziale Fragen betrifft, einem typischen Evangelikalen viel zu liberal. Und was also theologische Fragen, Dogmen, Bibel betrifft, einem typischen, ich sag mal, Landeskirchler viel zu fromm. Ja. Aber die sind von diesen Teilungen eigentlich nicht mehr tangiert. Und das gäbe die Chance, eine völlig neue Leitung der Weltchristenheit aufzubauen. Ja.
Ich würde gerne noch mal einmal, bevor wir zur Ausbildung ja noch zu sprechen kommen, auch gleich, nach Amerika. Ich liebe Amerika. Ich bin relativ oft da gewesen und habe Gemeinden kennengelernt. Und ich verstehe die Welt gerade nicht mehr. Ja. Ich kann es mir historisch erklären. Seit Ronald Reagan gibt es diesen Versuch, Republikaner und Evangelikale miteinander zu vermählen. Das hat sich immer mehr aufgebaut. Das kann man alles erklären. Und trotzdem kann ich es mir nicht erklären, wie 2/3 mindestens der Evangelikalen in Amerika so fasziniert sein können von einem Präsidenten, der persönlich wenig Christliches ausstrahlt, um es vorsichtig zu sagen, und dessen Politik Dinge mit Füßen tritt, wo wir als Christen eigentlich sagen, das gehört zum Innersten. Ja. Also wir können mit dem Fremden so nicht umgehen. Wir können nicht Recht und Gesetz einfach brechen, wenn wir gerade mal die Idee haben. Und wir können auch nicht einfach sagen, fremde Länder gehören ab morgen uns.
Ja. Korruption. Ja.
Genau. Aber also, wie kann man, also nicht wie kann man Trump erklären, aber wie kann man diese Faszination der Frommen?
Also ich würde ja noch einen Schritt weiter gehen, nicht um jetzt die Evangelikalen zu entlasten. Aber die Katastrophe geht ja weiter. Die Katholiken haben dieselbe Katastrophe. Ja, in den Statistiken heißt es dann immer 2/3 wählen Kant. Wer sind die Evangelikalen? Das sind die protestantischen Kirchgänger. Ja, stelle ich dieselben Fragen den katholischen Kirchgängern, kriege ich dieselben Zahlen. Ja, will ich jetzt die Zahlen aller Katholiken oder aller Protestanten, dann muss ich die normalen Protestanten und Evangelikalen zusammenrühren und dann habe ich dieselben Zahlen wie bei Katholiken. Dann bin ich bei 60%, was ja immer noch abenteuerlich ist. Ja? Mhm. Aber für mich ist das faszinierend. Es sind eben nicht nur die Katholiken, es sind nicht nur die Evangelikalen, es sind auch die Katholiken. Und wer am meisten auf Seiten von Trump gestanden hat und gegen Biden gestanden hat, war die katholische Bischofskonferenz. Also nicht nur die katholischen Wähler. Ja? Und man denke daran, dass sie also Biden exkommunizieren wollten. Und da musste Papst Franziskus einschreiten und sagen, ohne mich kann man hier nicht exkommuniziert werden, dürft er nicht. Ja? Das muss ich mir überlegen. Also soweit, ja, also, und das hat für mich etwas zu tun mit einer ganz schrägen Entwicklung im weißen Christentum. Ja. Als das mit Martin Luther King losging, dass Martin Luther King und das alles, auch wenn da viele Muslime dann mitgemacht haben und andere, war ja genuin christlich, ja, und das hätte die Chance gehabt, zu dem Zeitpunkt praktisch zusammenzugehen und das Land christlich zu prägen. Und das ist nie passiert, sondern die prinzipielle Gegnerschaft zu der schwarzen Menschenrechtsbewegung, die ist nie überwunden worden. Und es ist eben bei diesen Zahlen so, dass man ja immer die weißen Evangelikalen nehmen muss. Nehmen Sie die schwarzen Evangelikalen und die afroamerikanischen Baptisten sind ja zu 90% Evangelikale. Die wählen natürlich genau umgekehrt. Ja? Und das ist für mich die Tragödie, dass also dass auch die Größen, die sich, also wenn ich jetzt mal Billy Graham nehme, den ich persönlich kennengelernt habe, der sehr viel Gutes getan hat, überhaupt keine Frage, und der hat sich dann mal irgendwann so weit kam, dass er Martin Luther King wenigstens getroffen hat. Ja? Und er hat immerhin sich nicht dagegen gestellt, aber er hat sich eben auch nicht dafür erklärt. Und das ist nie wirklich zusammengekommen. Also diese Erklärung, denn ich meine, Martin Luther King, wenn der protestierte, der hat ja nicht nur gegen staatliche Schulen protestiert. Die christlichen Schulen waren ja auch alle getrennt. Ja, die Weißen hatten ihre christlichen Schulen und die schwarzen Schulen, das waren dann eben Hilfsprojekte, ja, für die man gespendet hat. Ja, so, das ist nie wirklich aufgeräumt worden. Und ist jetzt dieser Flashback, in dem auch die Abneigung gegen Einwanderer, und man kann ja nüchtern darüber reden, jedes Land, jede Kultur der Erde ist ab irgendeinem Punkt überfordert. Aber es ist ja nun klar sichtbar, die Ablehnung der Einwanderer, der Migranten, schließt eigentlich die Afroamerikaner mit ein. Die werden behandelt, als wären sie eben auch Migranten. Ja? Und keiner redet darüber, dass sie natürlich in gewissem Sinne Migranten sind, aber eben Zwangsmigranten. Und jetzt werde ich also mal, ich bin ja Fachmann, was die ganze Geschichte der Sklaverei betrifft, als der Sklavenhandel abgeschafft wurde, hat man in Amerika darauf gesetzt, dass die Sklaven möglichst viele Kinder haben, weil das der einzige Weg war, die Zahl der Sklaven zu erhöhen. Und deswegen hat man da in den 50 Jahren seit Abschaffung der Sklaverei ist die Zahl der Afroamerikaner ums Fünffache nach oben geschnellt. Das hat in der Karibik, in all diesen Ländern nicht funktioniert, weil da die Sterberate zu hoch war. Aber in Amerika war halt die Lebensbedingung schon so gut. Ja, so. Also insofern sind die ja auch alles keine Migranten, sondern man hat also bewusst die Zahl erhöht, was natürlich, selbst wenn man jetzt für Sklaverei wäre, eine Katastrophe ist, weil Sklaverei selbst bei Römer und Griechen und bei Muslimen und auch in der ganzen christlichen Geschichte, man konnte sich immer freikaufen, ja, und es gab keinen Automatismus in die nächste Generation, ja. Und dafür hat man sich in Amerika damals entschieden. Martin Luther King und dann natürlich auch auf muslimischer Seite die Black Power Bewegung und was es so alles gab, wäre die Chance gewesen, die Geschichte ein für alle Mal aufzuarbeiten. Zumal es die Sklaverei ja nicht mehr gab. Also sich für die einzusetzen, hatte ja nun auch keine wirtschaftlichen Vorteile. Das war kurz davor. Ich weiß, wie viele, also ich habe Billy Graham erwähnt, wie viele Leiter damals hin und her überlegt haben. Stellen wir uns dahinter, stellen wir uns nicht. Die Moral Majority, die dann mit Ronald Reagan kam, war vom Anfang an eine Bewegung ohne Beteiligung der Schwarzen, ohne Beteiligung der Afroamerikaner. Ja? Also ich sage der Schwarzen, weil damals die nannten die sich selber noch Black und viele nennen sich ja auch immer noch Black Power und so weiter, ja. Aber damals war da hätte es diese historische Chance gegeben, die ist verpasst worden. Und jetzt erlebe ich das genauso. Also ich spreche mit Leuten, die früher mit uns beim Thema Sklaverei mitgekämpft haben. Ich habe ja ein Buch geschrieben, Rassismus, Racism auf Englisch. Die mir früher Geld gegeben haben, um das Buch zu verbreiten. Ja? Und plötzlich mit derartig dummen Vorwürfen kommen, woran also die Afroamerikaner in Amerika schuld sind. Und wie gesagt, verquicken Migration mit und wenn ich jetzt schon mal dabei bin, muss ich natürlich aus dem Nähkästchen plaudern. Die evangelikalen Gemeinden haben schon rund 10% ihrer Mitglieder durch die Ausweisung verloren.
Ah ja.
Ja, es werden Unmengen von evangelikalen Christen aus dem Land verwiesen. Ja, die eben aus Lateinamerika kommen, die aus Asien kommen, wo immer die herkommen. Es werden viele Leute ausgewiesen, die wir Jahre, Jahrzehnte lang nach Amerika verschifft haben als Asylanten, weil die in ihren Ländern wegen ihres Glaubens verfolgt waren. Ja? Mhm. Die werden jetzt plötzlich alle wieder zurückgeschickt. Und dass da nicht irgendwann die Evangelikalen die Notbremse ziehen und sagen, jetzt geht es ja an uns selber. Wir sind jetzt ja selber die Dummen. Eben haben wir ihn gewählt und jetzt werden wir selber zurückgeschickt. Ja? Und ich meine jetzt nicht nur welche, die letzten Jahre gekommen wären. Es werden ja Leute zurückgeschickt, die sind vor zwei Generationen gekommen. Und dann stimmen angeblich ihre Papiere nicht und die müssen zurück. Und das Potenzial geht bis hin zu ein Drittel der Mitglieder der evangelikalen Gemeinden, die von Ausweisung bedroht sind, ja. Und dass da die Gemeinden nicht aufschreien, aber eben auch sagen, das geht an entlang rassistischer Linien, ja, weil eben keine weißen Migranten ausgewiesen werden. Es wird keiner nach Irland zurückgeschickt oder auch, sagen wir mal, nach Deutschland, der gekommen ist. Sonst müsste sich ja Trump selber ausweisen, ja.
Das sind die Leute, die dann selber gehen. Also aus dem Wissenschaftsbereich weiß man halt schon jetzt, dass Menschen, die hohe Positionen an den Elite-Universitäten haben, sich überlegen, ob es nicht in Deutschland leichter ist, zu forschen und zu lehren, als in den Vereinigten Staaten unter König Trump.
Ja. Jetzt. Ja, gut, auch an den, also das ist ja nicht nur Universitäten, den ganzen Elite-Bereich durch. Wir haben das erste Mal auch, dass afroafrikanische, hispanische Top-Leute das Land verlassen, wo es bisher immer umgekehrt war. Ja? Also jemand mit nicht weißer Hautfarbe, der hatte, wenn er irgendwas super drauf hatte, für den war also Amerika immer das Traumland, weil da sich wirklich in den Top-Positionen keiner drum gekümmert hat. Hauptsache, man war gut und man brachte Geld ein, ja. Und das ist plötzlich, ist das also ganz massiv am Drehen. Und der Braindrain geht zum Teil wieder rückwärts, ja.
Jetzt haben Sie ja angesprochen, dass es eine Chance gäbe für eine neue Leitungskriege. Was müssten die denn mitbringen, dass das jetzt wirklich irgendwie noch was, ja, diese ganze Situation was verändern kann? Wie müssten die ausgebildet werden?
Also erstmal für solche neuen Netzwerke brauchen sie schlicht und einfach Mut und die Bereitschaft, Netzwerke nicht nach finanziellen Strömen aufzubauen. Ja, sondern, also wir erleben das ja nur bei Trump ganz genauso. Ja, in der hohen Politik ist dasselbe in Grün. Ja, dass wenn man jetzt nur noch sagt, wir gucken, wo fließt das Geld, sind wir am Ende. Ja, und das ist also der Mut zu sagen, wir repräsentieren die Christen, ich rede jetzt mal gar nicht nur von Evangelikalen, wir repräsentieren die Christen in Indien, die Indien Christen haben das gemacht, die katholische Bischofskonferenz, die Orthodoxe, das Gegenstück, die nationale Sektion vom Weltkirchenrat und die Allianz haben sich zusammengepackt und treten gemeinsam der Regierung gegenüber auf. Plötzlich haben sie also eine Riesenautorität. Und die sagen der Regierung, nee, ihr pickt euch nicht mehr raus, mit wem ihr uns redet. Wenn, ihr ladet uns ein und dann entscheiden wir, wen wir schicken. Ja. Und es gibt gute Situationen in Singapur. Allerdings ist das Land natürlich finanziell auch recht unabhängig von Spenden von außerhalb. Mhm. Und die haben zum Beispiel de facto die Evangelische Allianz und den Nationalen Kirchenrat zusammengeschmissen. Ja, also die Mitgliedschaft ist identisch und die haben sich die Arbeit aufgeteilt. Und das gibt denen natürlich eine Superpower, sowohl in Richtung zur Politik zu sprechen, als auch natürlich innerkirchlich Innovationen voranzutreiben und so weiter. Ja, also das ist vor die Top-Leute sind heute auch top ausgebildet. Die haben große Erfahrungen und die brauchen den Mut, sich einfach zusammenzusetzen und nicht mehr von, man sagt so schnell, westlichen Vorgaben abhängig zu machen. Das ist natürlich ein bisschen zu billig, weil das, was jetzt zum Beispiel von Deutschland kommt, sehr massiv die Spaltung zwischen konservativ und liberal und was von Amerika kommt, das hat kaum was miteinander gemeinsam. Es kommt beides aus dem Westen, Ja? Was dann jetzt von England kommt, die Tragödie mit der anglikanischen Kirche und dass man nicht rausgefunden hat, dass, wo es das britische Weltreich nicht mehr gibt, man nicht sagen kann, der König bestimmt einen neuen anglikanischen Erzbischof und der ist dann automatisch Chef der ganzen Welt. Man hat, es gibt ja einen Fünferrat, der den Vorschlag macht. Man hat es nicht geschafft, den international zu besetzen und zu sagen, da können die Afrikaner, wo ja die meisten Anglikaner leben, und die Asiaten mitreden. Ja, so. Und jetzt kriegen wir das. Und das ist natürlich eine wieder völlig andere Abhängigkeit vom Westen als von Deutschland. Bei uns ist das ja keine direkt koloniale, sondern läuft bei uns über andere Schienen, ja. Aber nichtsdestotrotz ist es insgesamt natürlich eine historische Abhängigkeit von westlichen Strukturen und Meinungsunterschieden. Und das braucht zumindest Mut, zu sagen, sich davon noch abhängig zu machen, ist für die Zukunft schädlich. Ja? Völlig unabhängig, ob das eine glorreiche Vergangenheit oder eine schlimme Vergangenheit war, da halte ich nicht so wahnsinnig viel von. Da, ich bin voll für Geschichte und sowas, ja. Aber erstmal muss man die Probleme der Zukunft lösen und dann kann man diese Sachen aufarbeiten. Und aber da kann man das Trinity College in Singapur, ein Beispiel dafür, also eine absolut theologische Elite-Universität für ganz Asien, die haben eben schlicht und einfach an einem Tag gesagt, wir beenden die Debatte evangelikal, liberal, mehr praktisch, mehr wissenschaftlich etc., haben das Ding neu aufgestellt und da ist eine super Schule hinten mal rausgekommen, in der eine ganz große Bandbreite wirklich gut zusammenarbeitet und es nicht mehr darum geht, wer hat jetzt wie viel zu sagen oder wie viele Klone kommen hinten raus. Ja. Ich sage nochmal, Singapur ist natürlich auch recht einfach, weil die recht wenig von der Finanzierung abhängig sind. Das ist natürlich dann, sagen wir mal, in Kenia wesentlich schwieriger. Aber wenn ich an Nigeria denke, wo allein die anglikanische Kirche 20 Millionen Mitglieder hat, ich versuche das ja auch, soweit ich das irgendwie kann, da Dinge zu pushen. Aber wenn es da zum Beispiel gelingen würde, die anglikanische Kirche, die nicht in der evangelischen Allianz ist, mit den aber gutes Verhältnis der katholischen Kirche hat, die zusammenzukriegen, wäre das natürlich auch eine Sache, die hilfreicher wäre, als da ein paar Bomben zu schmeißen. Hilfreicher auch gegen Christenverfolgung wäre, als nur ein paar Bomben zu schmeißen, ja.
Wow. Vielen, vielen Dank für diesen Blick über den Tellerrand hinaus auf Weltpolitik und Weltentwicklungen. Definitiv. Weit außerhalb von unseren Türen. Wir öffnen mal unser Erkenntnistagebuch und schreiben mal auf, was wir da gerade so mitnehmen aus dem vielen, was wir jetzt gehört und gelernt haben. Benni, schreibst du auf?
Ja, danke. Für mich war das sehr anregend zu hören. Ich merke, dass Sie eine Sicht auf das globale Christentum haben, wo ich noch sehr viel lernen kann, wo ich merke, da habe ich wenig Berührungspunkte zu, wenig Erfahrung. Ich hätte noch viele Fragen, weiß, es ist wenig Zeit vorhanden, deswegen danke schon mal hier. Und was ich mir aufschreibe, ist, dass Sie gesagt haben, dass Ihre Mitarbeiter eine gute Beziehung zu den Mitarbeitern von anderen Personen müssen, die mit denen Sie dann in Kontakt sein wollen. Also diese Denkart über die, das haben Sie an einer anderen Stelle noch gesagt, dass man ein kleines Netzwerk braucht, um sich in ein großes Netzwerk integrieren zu können. Ja, habe ich so noch nie gehört, finde ich aber überzeugend, sehr spannend. Michael, was schreibst du auf?
Oh, eine ganze Menge. Ich hänge tatsächlich ein bisschen fest gerade, aber das liegt an den Umständen, unter denen wir im Augenblick unterwegs sind in der Politik, wie das mit den amerikanischen Christen so gekommen ist. Und für mich war es nochmal ein wichtiger Hinweis zu verstehen, dass es nicht erst mit Reagan losgeht, sondern dass diese Verbindung mit Martin Luther King und den weißen Christinnen und Christen eigentlich nie richtig funktioniert hat und dass das schon im Grunde ein Anfang der Spaltung ist. Und von daher habe ich da noch mal ein bisschen was weiter nachzudenken.
Kaya, was schreibst du auf?
Ich schreibe mir auf jeden Fall auf, dass wir unfassbar viel lernen können, wenn wir mal sagen, wir gucken nicht nur vor die eigene Haustür. Und das, was immer wieder in Ihren Berichten jetzt rauskam, dass wir, wenn wir uns zusammenschließen, da dann wirklich die Macht haben oder auch die Möglichkeiten, um ja auch Weltpolitik noch in irgendeiner Art und Weise zu beeinflussen, aber dass das nicht mehr geht, wenn wir uns ständig abgrenzen voneinander mit doch sehr ähnlichen Ideen, aber eben festhängen in den Unterschieden zwischen evangelikal und liberal und wie die ganzen Schubladen da heißen. Da, ja, es hat mir Mut gemacht, noch zu hören, dass das in anderen Ländern schon funktioniert und da neu gedacht wird. Und ich bin neugierig und gespannt, was da kommt. Und hoffe auf mutige Menschen, die das in die Hand nehmen. Wir kommen damit ja zum Ende hier und haben noch ein paar Hinweise an euch, die ihr uns zuhört. Zum einen auf ein Buch von Patrick Totieras, Michael Herbst und Bernhard Schröder herausgegeben, heißt Regiolokal, als Kirche aufblühen und zusammenwachsen. Da haben wir das Zusammenwachsen. Eine herzliche Empfehlung an dieser Stelle. Genauso eine Empfehlung zu unserem Partner-Podcast, nennen wir ihn mal so, oder? Zum Thema Predigen. Dort geht es eben genau darum, wie predigen wir, was hören wir, wie können wir es weiterentwickeln und bedenken. Hört da gerne rein und lernt da auch weiter. In genau spezifisch diesem Bereich. Und dann noch eine Fortbildung, die digital läuft und deswegen hier auch an der Stelle beworben werden kann. Gemeindeleiten in postparochialen Zeiten. Auch da ist Michael Herbst mit dabei und wird gemeinsam mit Peter Böhlermann das Ganze leiten. Es geht darum, Gemeinde in postparochialen Zeiten zu leiten, was viele vertraute Selbstverständlichkeiten in Frage stellt. Wenn klassische parochiale Strukturen an ihre Grenzen kommen, braucht es neue Formen, Mut, Gemeindeentwicklung, Leitung und Beteiligung. Und darüber kann man an 4 Abenden in den Austausch kommen, bekommt Input und ja, ist über die Landesgrenzen, also die, nicht Landesgrenzen, Landeskirchengrenzen, so heißt es, hinaus miteinander vernetzt. Es ist veranstaltet vom gemeinsamen Pastoralkolleg der Westfälischen, Rheinischen, Lippischen und Reformierten Kirche in Kooperation mit der Forschungsstelle Missionarische Kirchen- und Gemeindeentwicklung MKG am Center for Empowerment Study und an der Universität Halle sowie dem Institut zur Erforschung von Mission und Kirche in Österreich. Also da haben sich schon ein paar zusammengetan und ihr könnt euch da auch noch dazu tun. Wir kommen damit zum Ende von unserer Folge heute. Wenn ihr noch weitere Fragen habt und das jetzt so, wenn der Kopf jetzt weiter raucht, noch was ist, was ihr uns weitergeben wollt, dann meldet euch gerne. Unter praktisch-theologisch-kirche.de findet ihr alle Kontaktdaten. Wenn es euch etwas gibt, was ihr gerne wollt, dass wir es verbessern, dann lasst uns das auch wissen. Und ansonsten erzählt gerne weiter, damit noch mehr lernen von den internationalen Zusammenhängen und hören, was Thomas Schiermacher uns alles heute Wichtiges mit auf den Weg gegeben hat. Und dann stelle an dieser Stelle Ihnen ein herzliches Danke für die Zeit mitten in all den internationalen Terminen. Viel Segen für alles weitere Wirken und die ganzen spannenden Gespräche. Und
ja, herzlichen Dank.
Dir danken.
Ja.
Und damit dann auf Wiederhören an alle, die uns zuhören.
Ciao.
Servus.